Ja, Urlaub. Ich habe noch Urlaub draufstehen. Und ich bin ja schon mehrfach gefragt worden, die Bräune lässt ja nach, wir waren ja schön braun gebrannt. Und jeder sagt, man, ihr habt da bestimmt tolles Wetter gehabt, das war bestimmt der Hammer und bla bla bla. Lass mich so sagen, du wirst da auf der Zugspitze braun. Und die ersten Tage, es war kühl, es waren 20 Grad und es war ein kühler Wind vom Atlantik. Und wenn du dann ein Haus hast mit tollem Swimmingpool, mit allem drum und dran und sitzt dann in der Jacke am Pool, so chillig war es auch nicht. Dann haben wir ein paar Ausflüge gemacht und einen Tag sind wir nach Granada gefahren. Dachte ich, das ist weiter im Inland, hatte völlig vergessen, das ist in der Sierra Nevada. Jedenfalls sind wir nach Granada gefahren, mitten in der Stadt das Auto abgestellt und ich steige aus, wir laufen los und da fällt mir auf, dass ich der Einzige in kurzen Hosen bin. Es war kalt, richtig kalt. Und das Schlimmste, Anna, wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, wenn es ja auch kalt gewesen wäre, aber dann gucke ich abends die Tageszeit hin und dann kommt der Wetterbericht, Frankfurt 30 Grad, Berlin 33 Grad und Sonnenschein für die restlichen nächsten 10 Tage. Ich, das kann nicht wahr sein. Die letzten paar Tage in Spanien, das war in Malaga und ganz im Süden, ist es dann ein bisschen wärmer geworden, aber es waren maximal 25 Grad. Aber am Samstag, als wir dann nach Hause fuhren, waren es 30 und seitdem sind es jetzt 35. Aber es war trotzdem toll. Wir haben ganz tolle Leute kennengelernt, und zwar das Haus, wo wir da waren, gegenüber, die Nachbarn haben wir am zweiten Tag kennengelernt und hat sofort gefunkt irgendwie. Ganz tolle Leute, Juan und Macarena, und die kamen dann und dann gab es natürlich Tapas und was da so alles an Paella und möglich ist. Bitte? Paella, ja, habe ich ja gesagt, man sieht's doch. Im Profil sieht man's. Sofort wieder abnehmen. Aber wir hatten eine tolle Zeit mit den beiden und dann haben die uns erzählt, eine ihrer Kinder, ihre Tochter, lebt in Deutschland. In Großauheim. Arbeitet hier 300 Meter von hier. Und dann sagte, die kommen uns besuchen. Und da kamen sie dann tatsächlich ein paar Tage zu besuchen. Sie haben uns kennengelernt, Macarena und Pablo. Und heute sind sie hier. Ich meine, das hat sich der Urlaub gelohnt. Wie cool ist das? Ja, ganz toll, dass ihr hier seid. Ganz toll, dass ihr hier seid. Okay, Band, ihr dürft Platz nehmen. Gebt denen auch nochmal einen riesen Applaus. Wir haben aber noch jemand, der hier zu Besuch ist. Und will ich auch nicht vergessen. Ich habe es heute Morgen schon gesehen. Wo ist die Vicky? Da ist er. Ganz herzlich willkommen. Vicky ist, du wirst ja, glaube ich, in ein, zwei Wochen oder wann wirst du sonntags auch ein bisschen was sagen. Sie ist ja schon seit längerer Zeit auch in Afrika auf einer Mercy Ship, so nennt sich das. Und das ist ein Schiff, das mit Ärzten und ärztlichem Personal unterwegs ist und in Afrika und verschiedenen Plätzen den Menschen da vor Ort hilft. Und sie ist da jetzt schon seit 2 Jahren. Das sind schon wieder 2 Jahre. Meine Güte. Jedenfalls schön, dass du hier bist und deinen Urlaub in Deutschland verbringst. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Wir verfolgen dich ja auch immer ein bisschen im Netz. Okay, danke schön. Was habe ich noch hier stehen? Graham Fletcher. Man merkt, ich war eine Weile nicht da. Graham Fletcher. War das wieder ein Brett, ihn zu haben, oder? Graham ist außergewöhnlich. Er und Patty sind außergewöhnliche Leute. Gibt's überhaupt kein Zweifel. Und ich meine, hinter den Kulissen, wenn man mit ihm so einen Abend verbringt oder so, und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen besser. Und ich kenne natürlich manche Sachen, die er jetzt hier nicht von der Kanzel erzählen würde. Aber was für einen Preis Graham und Patty gezahlt haben, eine Gemeinde in Vancouver zu starten. In ihrer alten Gemeinde an der Goldküste, die hatten Erdnuss erzählt, wir hatten gerade drüber gesprochen gehabt, über Connect-Gruppen in irgendeiner Form, und er sagt, als er weg ist aus Australien, hat eine Gemeinde abgegeben, die hatten 980 Personen in Connect-Gruppen. Das war eine Riesengemeinde. Er geht nach Vancouver mit seiner Frau, fängt bei Null an, hat sein Haus in Australien verkauft, alles verkauft. Das sind so die Spezialisten, die alle Brücken abbrechen, geht nach Vancouver und beißt sich in dieser Stadt die Zähne aus. Das hätte ich im Leben nicht erwartet, wie schwierig es ist, Gemeinde zu bauen in Vancouver. und wie viele Jahre Blut, Schweiß und Tränen da reingegangen sind. Jetzt haben sie vielleicht so 150 Leute. Aber er sagt, was für einen Preis wir gezahlt haben. Sein ganzes Geld, das Haus, alles, ging alles in die Gemeinde rein. Hammer Story. Und jetzt vor ein paar Tagen, sagt er, kriege ich einen Check über 500.000 Dollar ausgestellt auf ihn und auf 500.000 Dollar. Ich sage, die Gitarre fällt in Ohnmacht. Und er sagt, der Scheck war ausgestellt auf Patty und ihn, privat. Und er sagt, sie haben gekämpft, weil sie brauchen unbedingt neue Räume und sie haben eine Art Anzahlung gebraucht dafür. Und er hat ja drüber gesprochen hier, dass sie neue Räume haben. Und das war deswegen möglich, weil sie diese 500.000 Dollar in die Gemeinde gespendet haben. Also ich ziehe meinen Hut bis auf die Erde, was Graham Fletcher angeht. Tolle Leute. Ich sag mal, wenn wir einen normalen Gastredner haben, jemand, der nur zum Predigen kommt, bespreche ich in der Regel irgendwie schon ein geeignetes Thema, meistens jedenfalls. Aber Fletch, wenn wir jemanden kriegen, der so im prophetischen Dienst drin ist, da mache ich nie Ansagen. Und ich erzähle nie vorher, was vonnöten wäre oder irgendwas. Ich gehe einfach immer davon aus, dass es prophetisch einfach irgendwo da ist. Und das war es wohl auch. Er war ja Samstag von der Woche da gewesen. Und ich kenne nur so ein bisschen die Eckdaten von dem, was er erzählt hat hier in unserem Leitertreff. Und aber als ich mir das die Eckdaten angehört habe, dachte ich, das passt zu der Predigt heute. Zwei der ganz wichtigen Elemente, die wir zu unserem gemeinsamen weiteren Erfolg brauchen, sind Treue und Loyalität. Und Fletch sprach darüber, dass wir als Gemeinde irgendwo einen Berg erklommen haben. Wir sind ganz oben irgendwo auf dem Berg und wir könnten uns natürlich jetzt hinsetzen, die Aussicht genießen die nächsten 10 Jahre. Aber die Wahrheit ist, wir sind ja erst am Anfang. Unsere Reise fängt jetzt erst wirklich an. Und Treue und Loyalität, auf dieses Thema möchte ich gerne heute etwas eingehen und ein bisschen das beleuchten, weil es so ein elementares Ding ist, das wir brauchen werden für die Zukunft. Treue ist eine tiefe geistliche Haltung und Teil dessen, was die Bibel als Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Loyalität würde ich als zielgerichtete Treue definieren. Und unser ganzes Leben, unser ganzes Dasein ist eingewoben für jeder von uns in ein Geflecht von Treue und Loyalitäten. Loyalität zu Gott, zum Haus Gottes, zur Gemeinde, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, Loyalität zu Geschwistern in der Gemeinde, zu unseren Freunden, zu unseren Arbeitgebern, unseren Vorgesetzten. Aber ich denke, auch eine gesunde Loyalität, ich sage das mal vorsichtig, man muss ja immer aufpassen jetzt schon, auch eine gesunde Loyalität zu unserem Land, zu unserer Nation. Und generell Loyalität zu Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und wenn du dich umguckst, das ist ja auch kein Geheimnis, Loyalität in unserer Gesellschaft zerbröckelt wie ein alter Mürbeteig. Und sie muss mehr und mehr weichen für eine Kultur des Egoismus und Opportunismus. Eine Gesellschaft, wo Menschen ihr Leben so gestalten, dass man nur so lange loyal ist, wie es eben irgendwie opportun ist. Freundschaften, Beziehungen, selbst Ehen basieren nicht mehr auf Treue und Loyalität, sondern werden abhängig gemacht davon, wie sich eben so mal die Umstände entwickeln. Und wird eine Beziehung persönlich unbequem, wird man mit Problemen konfrontiert, dann ist es mit der Loyalität mal schnell vorbei. Und Menschen, die sich ein Ja-Wort gegeben haben, bis dass der Tod uns scheidet. Im neuen Ideaspektrum habe ich gerade gelesen, da war ein Artikel drin, Pro und Contra, über diese Aussage. Kann man das heute überhaupt noch bei einer Eheschließung sagen, zitieren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, was willst du denn sagen? Bis der Bauch, bis was hängt? Nein, bis der Tod euch scheidet, das ist Ehe. Menschen, die sich das Ja-Wort gegeben haben, brechen aus ihrem Loyalitätsgelübde aus, weil sich die ersten Falten im Gesicht der Partnerin zeigen. Oder weil im Bett der große Kick vorbei ist, der Alltag seinen Tribut fordert, der Ehemann durch Verantwortung, Beruf, Stress, kein John Travolta mehr ist, was immer. Loyalität steht immer dann auf dem Prüfstand, wenn Dinge schwierig werden und eigene Interessen und Wünsche irgendwo in irgendeiner Form beschnitten werden. Und gerade in der Ehe, denke ich, ist es so wichtig. Auch Martina war vor knapp 20 Jahren an Krebs erkrankt. Und ich weiß, dass ich damals im Krankenhaus war und einer der Chefarzt oder der Oberarzt, wer das damals war, hat mir eine Geschichte erzählt, weil er beobachtet hatte, wie ich hinter Martina stehe, in dieser harten Zeit, in dieser schwierigen Zeit. Und der hat es irgendwie mitgekriegt und Dann hatten wir uns mal unterhalten im Flur, saß er bei mir und er sagte, Herr Schwarzke, ich bin echt beeindruckt, wie toll Sie hinter Ihrer Frau stehen, wie Sie so unterstützen und so weiter. Und ich dachte, ja, das ist doch das Normalste der Welt. Und er sagte zu mir, schön wär's. Er sagte, ich habe Dinge erlebt, das glauben Sie nicht. Er sagte, ich habe eine Frau hier gehabt, war ein Fall, wo eine Frau ins Krankenhaus kam. Der Ehemann war dabei, dann wurde es untersucht, die Diagnose wurde gestellt, sie hat fortgeschrittene Brustkrebs gehabt. Und er sagte, ich musste sie operieren und man musste ihr eine Brust abnehmen. Und er sagt, da war der Ehemann noch dabei, kurz vor der OP. Und dann kam er nie wieder zurück. Hat seine Frau sitzen lassen, kam einfach nicht mehr zurück. Das ist eine unvergessliche Geschichte, die der damals erzählt hat. Während seine Frau die schwersten Stunden ihres Lebens hatte, hat sich dieser Mann abgeseilt und war wahrscheinlich schon auf der Suche nach irgendwas Frischem. Und dabei hatte seine Frau vielleicht geglaubt, die Ehe sei solide. Das sind Tragödien sowas, furchtbare Sachen. Berufliche Laufbahnen haben heute immer weniger mit Loyalität zu einem Arbeitgeber oder zu einem Unternehmen zu tun. Man ist sich nur noch selbst und seiner Karriere loyal. Und wenn du mich als früheren Firmenmitinhaber von rund 25 Jahren Unternehmertum und vielen Jahren als Geschäftsführer fragst, was ich als eine der höchsten Qualitäten eines Mitarbeiters schätze, dann brauche ich nicht lange zu überlegen. Ist Loyalität ganz oben auf der Liste. Es ist wahr, Helmut, du bist auch lang genug, loyale Mitarbeiter zu haben. Fachliches Wissen, Qualifikationen sind wichtig, aber was taucht alles den Schuss Pulver nicht, wenn du Mitarbeiter nicht hast, die nicht loyal sind, wo du ständig damit rechnen musst, dass er noch zur Konkurrenz wechselt und auch Informationen und Wissen mitnimmt. Und ich habe wir haben unsere bitteren Erfahrungen gemacht in diesem Bereich, vor vielen Jahren als Unternehmer, wo wir einen Office-Manager hatten, der verlängerte Arm der Geschäftsleitung war und sich bekehrt hatte, stand sonntags morgens neben mir und hat Halleluja gesungen und der mit weiteren Geschäftspartnern in anderen Firmen hinter den Kulissen ein eigenes Ding aufgezogen hat. Das geht unter die Haut, das sind Dinge, die vergisst du nie wieder. Aber nicht nur im normalen Leben, auch in der Gemeinde, wenn ich da hineinsehe, gilt in Bezug auf Treue und Loyalität für uns alle das Gleiche. Paulus schreibt im 1. Korinther 4, dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und dann sagt er, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Das ist eine der Hauptrichtlinien für uns alle. Und leider hapert es da auch in vielen Gemeinden. Mitglieder sind nicht loyal zu ihrer Gemeinde, ihren Geschwistern, ihrer Leiterschaft. Und oft genug steht Leiterschaft auch nicht loyal hinter den Mitgliedern. Das ist meine Aufgabe als Pastor. Darum haben wir hier unser grünes Formular. Das ist ein Bund, den wir schließen, wo ich sage, ich stehe hinter meinen Mitgliedern, komme, was wolle. Es sei denn, es ist das Gegenteil bewiesen, werde ich immer zu ihnen stehen und ihnen die Seite stärken. Wir sind zu einem Leib berufen. Es gibt Dinge, wo Loyalität keine primäre Rolle spielt. Wir müssen nicht aus Loyalität unser Leben lang zum gleichen Bäcker oder Friseur gehen. Wir müssen auch nicht unser Leben lang in der gleichen Firma verbringen. Und wir müssen auch nicht unser Leben lang sklavisch in einer Gemeinde gebunden sein. Leute, ich habe so viele Gemeinden, die ich in den letzten 2, 3, 4 Jahren alleine kennengelernt habe, wo der Wurm dermaßen drin ist, dass ich mich frage, wieso die Leute nicht den Bündel packen und gehen. Weil es wird sich nichts ändern. Und manche Geschwister sind da in ihrer Kadavertreue so treu, sie bleiben, bis der Gaul, der ist schon tot, bis sie noch am Skelett sitzen. Jedenfalls, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, er machte einen Garten, schuf den Menschen. Und das heißt, Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott hat einen Platz für dich und eine Aufgabe für dich. Und es ist niemals Gottes Wille, dass ein Christ bewusst außerhalb der Gemeinde lebt. Ich sage nicht, dass jeder, der nicht verbindlich zu einer Gemeinde gehört, kein Christ ist oder nicht in den Himmel kommt. Ich sage nur, dass er 100% außerhalb des Willens Gottes lebt. So eine Haltung wie, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig außer Gott, hört sich vielleicht gut an im ersten Moment, ist aber frommer Nonsens. Gott hat einen Platz und eine Aufgabe für jeden von uns. Frag Gott, wo dieser Garten ist, lass dich pflanzen, fang an, ihn mitzubearbeiten und werd loyal. Fest steht, Freundschaft und Ermutigung sind ohne ein hohes Maß an Vertrauen und gegenseitiger Loyalität in einer Gemeinde undenkbar. Loyalität ist der Kleber, der eine Gemeinde zusammenhält. Dieser Kleber der Liebe. Und das bedeutet auf den kleinsten Nenner gebracht, gegenseitige Achtung, Respekt. Und wie gut der Kleber hält, zeigt sich in der Regel erst dann, wenn das Ganze irgendwo Belastungen ausgesetzt ist. Spätestens unter Druck zeigt sich, ob eine Gemeinde mehr ist als nur eine lockere Interessensgemeinschaft oder ob da etwas ist, was lebt. Und wenn Gott eine Gemeinde zusammenstellt, sollten wir nicht so töricht sein, seine Pläne zu boykottieren. Das heißt in der Bibel explizit, dass in der letzten Zeit dieser Weltordnung, die wir hier haben, viele Menschen zu Verrätern werden und untreu werden. Menschen, die Freundschaften, ja sogar Familienmitglieder verraten, untreu und nicht loyal sind. Das ist eine Warnung, die die Bibel sagt. Eine der herausragendsten Geschichten, die Bibel ist voll von Geschichten, wo es um Treue und Loyalität geht, wo das im Mittelpunkt steht, aber eine der herausragendsten findet sich im zweiten Buch Samuel. Und ich hoffe, ihr seid alle wach, weil das fordert jetzt ein bisschen Konzentration. Es geht ein bisschen weiter wie das, was ich üblicherweise sonntags predige. Und die das Alte Testament, die meisten von euch kennen das Alte Testament in- und auswendig, die werden keine Probleme haben. Also etwas erhöhte Konzentration. Das ist eine ganz, ganz wirre Story hier. Hier ist eine kleine Liste der Hauptdarsteller. Da sind sie. Da sind die Hauptdarsteller in diesem Drama. Und es geht Folgendes. Über eine Spannweite von 7 Kapiteln ist die Geschichte von David und Absalom erzählt. David und Absalom und den Menschen um die beiden herum. Und wir alle Beteiligten in dieser Geschichte im Bereich Loyalität bis zum Maximum herausgefordert werden. Es ist ein Lehrstück über echte Loyalität und über falsche. Absalom. Da fängt die Story an. Absalom, einer der Söhne Davids, hatte eine extrem gut aussehende Schwester namens Tamar. Und eines Tages verliebt sich ein gewisser Amnon in diese Tamar. Amnon ist ihr Halbbruder. Und er war Davids ältester Sohn. Bis über beide Ohren verknallt. Aber was Amnon für Liebe hält, ist in Wirklichkeit eine pervertierte Kiste und nichts weiter als unbändige Lust. Er hat einfach die Kontrolle über sich verloren. Und im Grunde will er diese Tamar nur an die Wäsche. Das ist alles, worum es geht. Und jetzt hör gut zu, hier ist ein Merksatz. Liebe ist, wenn du mehr interessiert bist an dem, was einer anderen Person dient und wohltut, als dem, was du davon hast. Wenn du ein gutes Eheleben haben willst mit deinem Ehepartner, halt dich da dran. In allen Bereichen. Alle. Keiner versteht's, okay. Lust ist, wenn du etwas willst, ohne Rücksicht auf das, was einem anderen Menschen nützt. Liebe ist selbstlos, Lust ist egoistisch. Jedenfalls, Amnon kommt an das Mädel nicht dran, denn die ledigen Töchter des Königs waren relativ gut abgeschottet. Amnon hatte aber, ich sag mal in Anführungszeichen, einen guten Freund, Jonadab. Und der merkte, dass es Amnon irgendwie schlecht geht, also Liebeskummer hast oder was auch immer. Und Amnon erzählt ihm das. Er ist krank vor Sehnsucht nach Absaloms Schwester Tamar. Und dieser gute Freund rät ihm zu einem absolut hinterlistigen Plan. Er sagt, pass auf, das machen wir folgendermaßen. Du stellst dich krank. Du legst dich ins Bett. Und wenn König David nachfragt, was los ist mit dir, dann erzählst du ihm, es geht dir so schlecht, aber vielleicht müsstest du mal was Ordentliches essen. Und vielleicht könnte Tamar ein gutes Essen für dich zubereiten. Danach wird es dir ganz sicher wieder besser gehen. Und warum auch immer. Also jedenfalls, Merksatz 2, ein guter Freund wird dich niemals dabei beraten, deine Wünsche zu befriedigen, sondern er wird dir sagen, was gut für dich ist. Das ist ein guter Unterschied hier. Und wäre er ein Freund gewesen, hätte er Amnon abgeraten, hätte gesagt, lass die Finger von dieser Frau. Ja, das ist No-Go. Aber so passiert es. Diese Tamar kriegt tatsächlich die Genehmigung. Sie bringt ihm etwas zu essen aufs Zimmer und er vergewaltigt sie. Und das Allerschlimmste ist, kurz nachdem das passiert ist, nachdem er seine Begierde befriedigt hat, schlagen seine Gefühle für sie in Hass um. Und er jagt sie davon. Absalom, Tamars Bruder, hasst ihn dafür. Das Ganze wurde publik. Tamar hat es irgendwie, es kam raus. Amnon hat mich vergewaltigt. Und Absalom, der Bruder, hasst ihn dafür. David erfährt alles, was da passiert ist und sich zugetragen hat. Und es heißt in der Bibel, er wurde zornig. Und das war alles. Er unternimmt nichts, er war nur zornig. Er unternimmt nichts, denn Amnon ist ja sein ältester Sohn, an dem er sehr hängt. Und das ist falsche Loyalität eines von Gott gesetzten Leiters. Denn es wäre seine Pflicht gewesen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Vielleicht war es aber auch Davids schlechtes Gewissen. Denn immerhin, wenn du die Bibel da liest, diese ganzen Kapitel, kurz vorher hat er ja selbst Ehebruch mit Bathsheba begangen. Und er hat Bathshebas Mann Uria umbringen lassen. Ganz verrückte Kiste. Und ich denke, schlechtes Gewissen. Weißt du, wenn du richtig Dreck am Stecken hast, fällt es schwer, jemand anders irgendwo für irgendwas zur Rechenschaft zu ziehen. Jedenfalls. 2 Jahre gehen ins Land. Absalom hat die Sache nicht vergessen. Er gibt eine riesen fette Party für die Königssöhne und er stellt eine Falle. Er sieht zu, dass Amnon auf dem Fest ordentlich abgefüllt wird, stockbesoffen, und dann lässt er ihn umbringen. Da hat er sich gerecht. Aber er selbst muss jetzt in eine andere Stadt fliehen, eine ganz andere Gegend. Und es dauert 3 Jahre, bis Davids Zorn gegen Absalom sich langsam wieder beruhigt. Könnt ihr mir noch folgen? Einigermaßen den Faden. 3 Jahre. Dank der Mitwirkung von einem Neffen Davids, Joab, durfte er nach 3 Jahren zwar wieder nach Jerusalem, aber erst nach 2 weiteren Jahren empfing ihn David zum allerersten Mal. Dennoch, Absalom hat David nie vergeben, dass er die Vergewaltigung von Tamar hat durchgehen lassen. Und für ihn war das Ding gegessen. Für ihn war David ein schlechter König. Und plötzlich kommt so dieser Gedanke in ihm hoch und er wird besessen von diesem Gedanken, selber König zu werden. Und so plant er eine Verschwörung. Und was er macht, ist, er setzt sich jeden Tag in das Stadttor und fängt die Leute ab, die wegen irgendwelcher Streitereien und Rechtssachen zu König David wollten. Damit der Recht spricht. Das war die Aufgabe, die David hatte. Er war König und in schwierigen Rechtssachen und so weiter, da kam man zu ihm. Jetzt sitzt Absalom in diesem Stadttor und was er treibt, ist simpel. Er hält die Leute auf, wenn die Leute kommen, wollen zum König. Oh, was ist los? Hast du ein Problem? Willst du zum König? Ah ja, was ist denn passiert? Ach, der Nachbar hat die Grenzsteine vom Acker verrückt. Ist natürlich die Frage, ob der König das auch so sieht. Und ich meine, hätte ich irgendwas zu sagen, würde ich dir sofort zurecht verhelfen. Ich meine, du bist ja offensichtlich ein ehrlicher Kerl und er schmeichelt den Leuten. Und er beginnt systematisch hinter dem Rücken Davids das Herz der Menschen zu stehlen. Und er sagt, hey Leute, der König ist ja nicht schlecht, aber mal ehrlich, so richtig hat er keinen Durchblick, oder? Und das Ding zieht er 4 Jahre lang durch. 4 Jahre. Und sammelt eine große Schar von Anhängern um sich. Nach 4 Jahren hält er den Zeitpunkt für gekommen. Er geht nach Hebron und von dort sendet er Boten über ganz Israel aus mit dem Auftrag, überall das Horn zu blasen und sich selbst zum neuen König auszurufen. Und was für Botschaften da auch drin sind. Vorsicht vor Leuten, die ihr eigenes Horn blasen und sich selbst empfehlen. Das Wort Gottes sagt, lass andere dich erheben. Nicht einmal Jesus selbst hat sich selbst empfohlen. Johannes der Täufer, Gottes Rufer in der Wildnis, hat ihn als Sohn Gottes offenbart. Und für mich, wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen mit, Leute, gut, dass ich da bin. Ich bin, ich kann, ich habe und da und ich habe das und dies und jenes, bla bla bla. Und jetzt könnte Gott endlich auf Knien danken, dass ich da bin und dass er mich endlich hat. Gehen bei mir alle Warnlampen an. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal eine Dame vor vielen Jahren, die war 2-mal im Gottesdienst. Und dann hat Gott ihr gesagt, sie soll im Worship-Team mitsingen am nächsten Sonntag. Das hat Gott zu mir nicht so geredet. Und sie passte auch beim besten Willen nicht da rein. Und eine andere Person war 2-mal im Gottesdienst, weiß ich auch noch, und kam dann während der Worship-Zeit zu mir, tippt mir auf die Schulter und sagt, ich habe ein prophetisches Wort für die Gemeinde, ich gehe mal eben vor. Und ich sage, nein, du hast ein prophetisches Wort. Mal schön hier sitzen, weil ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Ich war 2-mal im Gottesdienst gewesen. Und sie wurde so sauer, die Person damals, dass er nach dem Gottesdienst zu mir gesagt hat, hier wird der Heilige Geist unterdrückt, und dann war sie weg. Blas nicht dein eigenes Horn. Als David davon hört, dass er sich zum neuen König ausgerufen hat, spürt er, dass Absalom nicht zurückschrecken wird, in Jerusalem einzumarschieren und ihn zu töten. Und deswegen beschließt er erst einmal zu fliehen, vor seinem eigenen Sohn. Und was für eine Kette unglaublicher weiterer Loyalitätsdramen sich dann abgespielt haben. Ittai. Ein Philister aus Gat, ein Ausländer, aber David treu ergeben und Teil seiner Leibwache. David sagt zu ihm, Ittai, du bist ja noch nicht mal ein Israelit, du bist Ausländer, geh. geh einfach, bring dich in Sicherheit. Aber der bleibt loyal und später wird er sogar zum General ernannt. Er ist ein Musterbeispiel für Loyalität. Er bleibt treu, auch als das Blatt sich scheinbar gegen David wendet. Er tut es bewusst, freiwillig und öffentlich, obwohl er weiß, dass das Schicksal Davids auch sein Schicksal sein wird, wie immer das ausgehen mag. Geh nach Jerusalem zurück und diene dem neuen König, sagt David. Und Ittai sagt, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich werde dich, mein König, niemals im Stich lassen, und wenn es mich das Leben kostet. Aber interessant, dass David das hier sagt, geh nach Jerusalem zurück und diene dem neuen König. An der Stelle merkst du, dass David irgendwo innerlich schon abgeschlossen hatte. Vielleicht dachte er, das ist die Hand Gottes und das ist Gericht über das, was er da alles so verbockt hat. Weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, 2 Kapitel vorher ist die Story mit dem Ehebruch und dem Mord an Uriah. Dann kommt ein weiterer alter Freund Davids, der heißt Hushai, der Akiter. Der bleibt ihm auch treu. Und dann gibt's einen Ahitophel, ein enger Berater Davids, der ihn verrät. Und wenn du die Geschichte liest, Ahitophel ist der Großvater von Bathsheba. Und ich selbst glaube, er hat gewusst, dass David Ehebruch mit seiner Enkelin begangen hat und ihren Mann auf dem Gewissen hat. Und jetzt ist für ihn auch die Zeit der Abrechnung. Und das ist so eine Sache. In solchen Konflikten sind immer so die Momente, auf die Menschen gewartet haben, um alte Rechnungen zu begleichen. Und hier wird Treue und Loyalität aufs Äußerste getestet und auch offenbar. Seid ihr noch halbwegs dabei? Kompliziert diesmal, das ist ein bisschen komplizierter wie sonst. Dann war da noch ein gewisser Mephibosheth, ein Nachkomme Sauls, den David an seinem Hof aufgenommen hat. Und der hatte einen Diener mit Namen Ziba. Und Mephibosheth war gerade nicht da. Und Ziba sieht in dem ganzen Chaos seine riesengroße Chance und er verleugnet seinen Herrn Mephibosheth. Und er sagt zu David, Mephibosheth ist in Jerusalem geblieben. Er erwartet, als Thronfolger Sauls eingesetzt zu werden. David ist vollkommen von der Rolle. Was hat David diesem Mephibosheth nicht alles Gutes getan? Und jetzt kommt da sowas raus. Wenn Mephibosheth will zum Nachfolger Sauls ausgerufen werden. Und David ist völlig von der Rolle. Und er sagt zu diesem Diener Ziba, weißt du was, wenn das so ist, dann soll dir aller Besitz von Mephibosheth gehören. Aber es war eine infame Lüge. Einfach nur eine infame Lüge, an den Besitz von Mephibosheth zu kommen. Die nächsten Sätze liest du davon, da kommt ein gewisser Shimmi daher. Ebenfalls ein Nachkomme Sauls. Der hat sich vorher nie getraut, aber jetzt verflucht er David, er wirft Steine und Erdklumpen nach ihm und bezichtigt ihn, das Königreich Sauls unrechtmäßig an sich gerissen zu haben. Was eine Lüge. Wäre David der Mann gewesen, so wie ihn Shimmi beschimpfte, hätte David ihm auf der Stelle den Kopf abgeschlagen. Am Ende dieser ganzen Geschichte tut Shimmi Buße und David lässt ihn am Leben. Aber was, seht ihr, was in so einer Geschichte, ich liebe das Alte Testament, weil es mit ihren Geschichten Dinge erzählt aus dem wahren Leben. Da wird nichts beschönigt. Was für eine Kette von Dingen da passiert ist. Und am Ende kommt es zum Showdown. In einer Schlacht wird Absalom besiegt und er wird sogar getötet. Das haben wir alle in der Sonntagsschule gelernt. Absalom hat einen ziemlichen Mob. Ziemliche Haarpracht und auf der Flucht ist er in Geäst hängen geblieben, kam nicht mehr weg und man hat ihn umgebracht. Er wird getötet. Und als die Botschaft kam, dass er tot ist, schießt David noch einen weiteren Bock. Und zwar einen richtig heftigen. Er klagt und jammert vor all seinen Leuten. Das war ein Kampf, das war eine Schlacht gewesen. Seine Leute haben ihren Kopf riskiert für ihn und sind, weil gegen Absalom in den Krieg gezogen, weil Absalom den König umbringen wollte. Sie kämpfen für ihn und dann wird Absalom getötet. Alles, was David im Sinn hat, ist, er setzt sich vor seine ganzen Leute, heult sich die Augen aus, jammert und schreit und was weiß ich, alles mein armer Absalom. Das ist schon eine ziemlich wirre Geschichte. Man kann seinen Schmerz verstehen, sein Sohn ist tot, aber sein Verhalten, ihren Mut und ihre Verdienste unbeachtet zu lassen und alleine Absalom zu beklagen, hätte beinahe einen kompletten Abfall seiner Männer verursacht. Die hätten ihn vielleicht gelünscht dann. Er zollt der Loyalität seiner treuen Leute keinen Respekt. In diese Situation hinein kommt ein gewisser Joab, Sohn einer Halbschwester Davids und einer seiner Heerführer. Ihr merkt, da ist scheinbar jeder mit jedem verwandt. Auch Joab ist kein Musterbeispiel für Treue und Loyalität, wenn man seine Geschichte näher untersucht. Aber in dieser Situation tut er genau das Richtige. Er ermahnt David in aller Schärfe. Er sagt, macht klar, dass Loyalität nichts mit Kadaver Gehorsam zu tun hat. Kadavergehorsam, von dem ich vorhin sprach, wenn du in einer Gemeinde bist, die seit 20 Jahren nur zerstritten ist, die am Boden liegt, wo kein Gaul mehr, wo du nicht mehr auf dem toten Gaul sitzt, sondern auf dem Gerippe. Das ist Kadavergehorsam. Jonathan, der Sohn König Sauls, er wusste, dass Gott mit Saul fertig war. Und er hätte David dienen können, aber er ist so treu seinem König, seinem abgefallenen Vater geblieben, dass er zum Schluss mit ihm zusammen getötet wurde. Jedenfalls, diese ganze Sache, was für eine geballte Kette von unguten Konsequenzen diese Story da aufzeigt. Und das Alte Testament mit seinen zahlreichen Geschichten ist in so vieler Hinsicht ein Lehrbuch für menschliche Verhaltensweisen. Aber was sich mit David und Absalom abgespielt hat, findest du auch im Neuen Testament in wenigen Sätzen wieder. Im Neuen Testament lesen wir in Jakobus 3. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Streit in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht Wahrheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Streit ist, ist Zerrüttung, jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchel. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und machen wir uns nichts vor, auch für uns werden wieder und wieder Herausforderungen an unsere Treue und Loyalität kommen im normalen Alltagsleben. Unser ganzes Dasein, wie ich eingangs sagte, ist eingewoben in ein Geflecht von Treue und Loyalität. Zu Gott, zur Gemeinde, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, Loyalität zu Geschwistern in der Gemeinde, zu unseren Freunden, zu unseren Arbeitgebern und Vorgesetzten, zu unserem Rechtsstaat und Loyalität zu Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und wenn ich das alles so richtig verstanden habe, so die kleinen Kurzerklärung, die ich gekriegt habe, was Fletch gesprochen hat am Samstag, vorletzten Samstag. Wir sind auf einem Berg, aber dies ist nicht die Ziellinie. Er sprach darüber, das ist nicht das Ziel unseres Laufs, auf eine Ziellinie zuzurennen, sondern unser Ziel muss sein, diese zu durchbrechen. Also das ist der Anfang. Und wenn es etwas gibt, das uns helfen wird, als Gemeinde weiter Land einzunehmen, dann unser aller Bestreben, treu und loyal das zu bewahren, was Gott uns anvertraut hat. Treue und Loyalität zu der Berufung Gottes. Und für einige, die hier sind, ich denke über dein Leben nach, das sich da draußen abspielt, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinem Chef. Steck nicht das Geld ein, das du irgendwo in der Firma verdienst, und schimpft von morgens bis abends über deinen Boss. Versuch loyal zu sein. Alles, was wir tun, sollen wir so tun, als es dem Herrn wäre. Alles. Versuch Gott in deinen Situationen zu sehen, in denen du stehst. Sag Gott, hilf mir, treu und loyal zu sein. Es sei denn, Gott zieht dich aus irgendeiner Sache raus. Und du hast Frieden und das ist eine gute Sache. Okay, das war kompliziert. Große Herausforderung, das alles nochmal im Predigtkonzept nachzulesen auf unserer Webseite. Und vielleicht auch mal die Bibel in die Hand zu nehmen und diese Geschichte mal komplett selber zu lesen und zu verstehen, was da passiert ist. Wie Kleinigkeiten, die Torheit Davids, er war nicht loyal zu dem, was Gott ihm gesagt hat. Er war als König berufen, er war berufen, Recht zu sprechen, aber hat's versemmelt. Und was für eine Kette dann von dieser Sache ausgegangen ist, was da für ein Kram sich zugetragen hat. Lass uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dabei bist, mit uns Geschichte zu schreiben, Herr. Du hast uns hier zusammengestellt. Wir sind deine Gemeinde, dein Volk. Wir sind deine Kinder, Herr. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass wir oben auf diesem Berg nicht nur die Aussicht genießen, sondern dass wir unseren Platz einnehmen, Herr, dass wir weitergehen, dass wir dein Reich weiterbauen, dass wir diese Stadt erreichen und darüber hinaus, Jesus. Hilf uns dabei. Herr, wir wollen dir immer loyal bleiben, in allen Dingen. Jesus, wir wollen dich nie verleugnen. Und auch in den Situationen, in denen jeder Einzelne von uns hineinkommt und drinsteht, wo uns der Mut verlässt, wo wir geneigt sind zu meckern und zu nörgeln, Herr, wir sind dir loyal. Und wir danken dir, dass du der Herr unseres Lebens bist. Und aus all den Dingen, Herr, die wir manchmal nicht verstehen, machst du immer etwas Gutes, wenn wir treu bleiben. Jesus, du sagst, du bist treu, selbst wenn wir untreu werden. Und wir danken dir, dass wir so einem Herrn dienen. Amen. Amen. Dann. Bitte? Ach, der redet zur Band.